Radio 3. Lebenswelten.
Am 12. Mai 2023 hat Kostja unsere Wohnung verlassen und schon nie wieder zurückgekommen. Und jetzt steht schon Kostja vor Gericht. Und er ist nicht alleine, sondern noch mit anderen, so drei Männern. Und das ist eine terroristische Gruppe.
Nach den Regeln, die im Krieg gelten, darf man keine Zivilisten gefangen nehmen. Verlangen die Russen Geld für diese Leute? Nein. Es geht um einen Mechanismus der Einschüchterung.
Zu wissen, dass man so einer Willkür ausgesetzt ist, es gibt keinen Rechtsstaat, es gibt keine höhere Instanz, an die du dich wenden könntest, und man weiß eben, da herrscht kein Gesetz und keine Ordnung mehr. Und das muss sich wirklich fürchterlich anfühlen, und das dürfen wir natürlich als Wertegemeinschaft so auch nicht zulassen.
Alle, die freigekommen sind, sprechen von Folter. Alle. Keiner sagt, dass man ihn normal behandelt hätte. Das habe ich nie gehört.
Verhaftet, verschleppt, verschwunden. Ukrainische Zivilisten in russischer Haft. Eine Sendung von Jürgen Buch.
Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, geriet das Leben von Ljusjena Sinowkina und ihrem Mann Kostjantyn aus den Fugen. Er hält sich in der Stadt Melitopol auf, im Süden der Ukraine. Die Stadt wird in den ersten Tagen der Invasion von der russischen Armee besetzt. Sie ist zu einer Fortbildung in Kiew. Die beiden werden sich nicht mehr wiedersehen.
Es hat so keinen Sinn gemacht, dass ich wieder nach Melitopol zurückfahre. Und Kostja hat mir gesagt, nein, du musst natürlich so nach Deutschland evakuieren. Und hier in Berlin wohnen unsere Freunde. Und meine Freundin hat mir gesagt, selbstverständlich, Kostja ist in Melitopol geblieben, weil dort auch seine Mama und Großmama gewohnt haben. So Großmutter konnte sich fast nicht bewegen. Und so deswegen sind sie dort geblieben. Und ja, Kostja hat mir so einen Satz gesagt, wir müssen unsere Chancen verdoppeln. Wenn wir so in unterschiedliche Städte sind, dann so mindestens ein von uns könnten so überleben.
Ein Jahr lang schreiben sich die beiden Briefe. Dann die Nachricht, Kostjantyn Sinowkin ist verhaftet worden. Einfach so, auf der Straße, ohne Grund. Am 12. Mai 2023.
Mama war zu Hause, als drei unbekannte Männer zu uns nach Hause gekommen sind. Und ja, sie haben unsere Wohnung so durchgesucht. Und nachdem sind sie mindestens noch zweimal zu uns gekommen. Sie hatten den Schlüssel von unserer Wohnung, Kostjas Schlüssel. Und dann sind sie einfach so gekommen, wenn sie wollen. Und sie eine Jacke mitgenommen oder etwas anderes und dann, ja.
Ob diese russischen Männer für die Polizei arbeiten, die Armee oder den russischen Geheimdienst, bleibt ungeklärt. Eine solche willkürliche Verhaftung ist kein Einzelfall. Mindestens 20.000 ukrainische Zivilisten sind in russischer Gefangenschaft. Diese Zahl hat der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments Anfang 2025 genannt. Die russische Besatzungsmacht gehe mit dem Willkürrecht des Stärkeren in den besetzten ukrainischen Gebieten gegen gewöhnliche Zivilisten vor, heißt es in der Analyse ukrainischer und internationaler Menschenrechtsorganisationen. Es gebe Terrorismusvorwürfe gegen Kostjantyn Sinowkin, wird seiner Mutter auf einmal mitgeteilt. Der damals 33 Jahre alte Ingenieur wird in einem Ort in der Nähe gefangen gehalten. Seine Mutter bringt Kleidung und Essen dorthin, ohne ihn zu sehen. Ob er die Sachen bekommen hat, weiß sie nicht. Seine Frau, Ljusjena Sinowkina, will von den russischen Behörden offiziell erfahren, was gegen ihren Mann vorliegt. Monatelang schreibt sie Brief um Brief.
8. August oder so habe ich einen Brief vom Staatsanwaltschaft bekommen, das gegen ihn zwei Artikel hat, also zwei Paragraphe, ist es Terrorismus und Vorbereitung zu Verbrechen.
Kostjantyn Sinowkin wird im russischen staatsnahen Fernsehen vorgeführt. Der Propagandasender Rassia Adin zeigt ihn, wie er in einem Gefängniskäfig sitzt und stellt ihn als starrköpfigen Feind Russlands hin.
Er ist ein Zombie und glaubt, Russland hätte 2014 den Donbass angegriffen. Er bestreitet, dass die Ukraine den Donbass 9 Jahre lang mit Artillerie beschossen hat. Er behauptet, die Ukraine sei ein unabhängiger Staat und dass die westlichen Waffen eine brüderliche Hilfe darstellten.
Kurzum, Kostjantin Sinowkin sagt schlicht die Wahrheit. Der Kommentator wirft dem Ukrainer vor, dass er ukrainisch nur fehlerhaft spreche, was nicht stimmt, und Russisch doch eigentlich seine richtige Sprache sei. Eine Behauptung, mit der der russische Propagandasender seinen Zuschauern klarmachen will, dass Menschen wie er zwangsweise ukrainisiert worden seien. Man müsse sie daher wieder zu Menschen der sogenannten russischen Welt umerziehen. Russki Mir, russische Welt. Das ist das Konzept, mit dem Russland seinen imperialen Anspruch auf Gebiete in seiner Nachbarschaft geltend macht. Unabhängig davon, wie die Menschen sich selbst sehen, die dort leben.
In der Bibel steht geschrieben, am Anfang war das Wort. Konstantin denkt ja Russisch. Es gibt also Hoffnung, dass er doch noch was begreift. Jetzt hat er Zeit genug, um historische Bücher zu lesen aus der Gefängnisbibliothek.
Dieses Video finde ich so eine Seite so schrecklich. So, sie sagen, dass Kostja ein kranker Mensch ist. Aber die andere Seite hat dieses Video uns sehr geholfen. Zuerst habe ich Kostjas gesehen und ich habe bemerkt, dass okay, Kostja zum Glück hat 2 Augen, alle Finger und er sieht normal aus, kurze Haare, aber es ist nicht so schlimm, ja. Und so seine Augen, ich kann das nicht beschreiben, aber ich sehe, dass wie Kostja stark ist.
Fast 1 Jahr lang wird Kostjantin Sinowkin immer wieder zu Verhören in die Stadt Melitopol gebracht. In dieser Zeit können seine Frau und er sich Briefe schreiben. Sie hat in Berlin eine Arbeit im sozialen Bereich gefunden und schreibt ihrem Mann alle paar Tage. Aber dann reißt der Kontakt ab. Erst Anfang 2025 erhält sie erneut ein Lebenszeichen.
Und dann haben wir wieder von Kostja einen Brief bekommen, dass er am 21. Januar nach Rostov am Don transportiert wurde. Und seitdem befindet er sich dort im Untersuchungsgefängnis Nummer 1, so Rostowski Zentral, das heißt, in der Stadt Rostov am Don.
In der südrussischen Großstadt läuft der Prozess gegen den Ingenieur. Ukrainische Menschenrechtsorganisationen haben im März 2025 in einem Bericht hunderte Fälle von solchen inszenierten Prozessen analysiert. Ihr Fazit? Russland überträgt sein von Willkür geprägtes Justizsystem auf die besetzten ukrainischen Gebiete. Vorwürfe werden erfunden, willfährige Richter fällen staatlich gewünschte Urteile. Schätzungsweise 6.000 Ukrainer sind demnach dem russischen Justizapparat ausgeliefert. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Ukrainern, die ohne Anklage in irgendwelchen Lagern oder Gefängnissen sind. Zivilisten in einem Krieg gefangen zu nehmen, ist grundsätzlich verboten. Das regelt die 4. Genfer Konvention, die 1949 beschlossen wurde und weltweit gilt. Als Besatzungsmacht wäre Russland demnach dazu verpflichtet, die Bevölkerung besonders zu schützen und das geltende Rechtssystem anzuerkennen. Doch seit Russland 2014 die Krim und Teile der Ostukraine besetzt hat, missachtet es die Konvention. Da es anders als für kriegsgefangene Soldaten keine internationalen Regeln für ihre Behandlung oder einen möglichen Austausch gibt, sind die Zivilisten, die sich in russischer Gefangenschaft befinden, weitgehend rechtlos. Kostjantin Sinowkins Frau hat schon vor dem Europaparlament über ihren Mann gesprochen, mit Bundestagsabgeordneten, und sie tritt auf Veranstaltungen der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte auf. Auf Öffentlichkeit setzt auch die ukrainische Kommunikationsexpertin und Menschenrechtlerin Marina Hovorukina. Sie arbeitet von Berlin aus, unter anderem für die Nichtregierungsorganisation Common Sense Communications und hat eine internationale Kunstaktion gestartet.
An unserem Projekt haben Illustratoren aus der Ukraine teilgenommen, aus Deutschland, Frankreich und Portugal. Sie haben die Geschichten von Zivilgefangenen gelesen und sie auf Plakaten dargestellt.
Das Prinzip dieser 10 Kunstplakate ist immer gleich, erklärt Marina Hovorukina.
Die Künstler haben das Leben der Menschen davor und danach gezeigt. Im Davor kann sich jeder selbst erkennen. Das bin ich, die ich morgens Kaffee trinke. Das bin ich, die ich mit meiner Mutter spreche. Und dann geschieht etwas, wovon niemand gedacht hätte, dass es ihm widerfahren könnte. Noch einmal, diese Leute sind keine Soldaten. Sie haben keine Waffen in die Hand genommen. Jetzt ist die einzige Möglichkeit, ihnen zu helfen, über sie zu sprechen.
Die Ausstellung ist im Berlin Storybunker zu sehen. Der Kurator des Museums, Wieland Giebel, hat die 10 Tafeln bewusst am Ende der Ausstellung platziert, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt.
Die Menschen, die das sehen, setzen das in unmittelbar in Zusammenhang mit dem, was sie vorher gesehen haben, was in der Zeit des Dritten Reichs passiert ist, dass so viele Menschen, völlig unschuldige Menschen, umgebracht worden sind.
Ihn hat unter anderem das Schicksal des Busfahrers Andriy Ochrimenko beeindruckt. Das Bild zeigt ihn am Steuer, vor den Scheiben des Busses, Rauchwolken. Ein Schatten zieht über sein Gesicht.
Diese Busfahrer von diesen kleinen Bussen sind die mutigsten Menschen, die ich kenne. Ich bin nämlich auch mit diesen Bussen, wenn ich in der Ukraine bin, immer in der Nähe der Front gewesen. Und diese Kleinbusse, die fahren wirklich überall hin, auf Pisten, auf Feldwegen, um die Bevölkerung da zu transportieren. Das sind Helden des Alltags. Der ist einfach aus seinem Haus entführt worden und ist weiter in Gefangenschaft, hat 2 Kinder. Seine Frau weiß nicht, wo er ist und es gibt nur Gerüchte, wo er sein könnte.
Eine Ausstellung über den Krieg gegen die Ukraine, am Ende eine Ausstellung über den Zweiten Weltkrieg, über den Kampf der Weltgemeinschaft gegen den deutschen Faschismus. Viele Ukrainer kritisieren, dass das heutige Russland den Anteil der Ukrainer und anderer Nationen am Kampf gegen die Deutschen nicht anerkennt. Und noch mehr. Die russische Propaganda stellt die Ukraine heute als neue faschistische Gefahr dar, die bekämpft werden müsse. Das macht den Krieg gegen die Menschen in der Ukraine umso rücksichtsloser, sagt auch Marina Hovorukina.
Das nennt sich Entmenschlichung. Wenn man von Ukrainern, nur weil sie Ukrainer sind, das Bild eines furchtbaren Feindes malt, eines Feindes, den man vernichten muss, bevor die Ukrainer einen selbst vernichten. So arbeitet die Propaganda, die Desinformation. Sie sieht in den Ukrainern keine Menschen und deshalb darf man sich ihnen gegenüber alles erlauben.
In den besetzten ukrainischen Gebieten leben etwa 6 Millionen Menschen. Russlands Ziel? Russifizierung. Tausendfach werden Menschen aus Russland angesiedelt. Ukrainisch ist aus dem öffentlichen Leben verbannt worden. In den Schulen gelten die russischen Lehrpläne. Dienstleistungen wie die Versorgung mit Gas und Strom bekommt nur noch, wer den russischen Pass annimmt. Wohnungen und Autos werden beschlagnahmt, Männer werden zwangsweise zum Militär eingezogen. Und das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat inzwischen über 140 Fälle dokumentiert, in denen ukrainische Zivilisten einfach standrechtlich erschossen wurden. Darunter auch Kinder. Ein Ukrainer, der 10 Monate in russischer Gefangenschaft war, ist Wjatscheslaw Sawalny. Nach seiner Freilassung, nach mehreren Operationen und einer Rehabilitation lebt er jetzt in Berlin. Anfang März 2022 wollte der 52 Jahre alte Mechaniker von Kyiv aus nach Mariupol fahren, um seine Frau und seinen 7-jährigen Sohn aus der belagerten Stadt zu retten. Unterwegs musste Wjatscheslaw Sawalny russische Kontrollposten passieren. An einem wurde er festgenommen. Der Verdacht: Er sei ein ukrainischer Armeeangehöriger.
Там територія повного беззаконня, і закон і право має той, хто тримає зброю.
Das ist ein völlig rechtloses Territorium. Recht hat, wer Waffen hat. Man brachte mich in ein Dorf. Ich wurde befragt, mit einer Pistole wurde an meinem Kopf vorbeigeschossen. Ich wurde ins Gesicht geschlagen. Danach musste ich mit zwei anderen Festgenommenen ein Grab ausheben. Mir wurde klar, dass ich meine Pflicht nicht mehr erfüllen konnte, nämlich mein Kind zu retten. Das war der kritischste Moment in meinem Leben. Sie haben uns nicht erschossen. Das war eine Inszenierung.
Ну, це було інсценування, але, ну, нас не розстріляли.
В'ячеслав Завальні wird nach Мелітополь gebracht, dann weiter in die Ostukraine in das Lager Olenivka und schließlich in die russische Stadt Курск. An jedem dieser Orte sei er misshandelt worden.
Обов'язково били. Це обов'язково, це
Natürlich wurden wir geschlagen. Das ist Tradition in russischer Gefangenschaft. Für die ukrainischen Kriegsgefangenen und Zivilisten sollte alles mit maximaler Härte vor sich gehen. Ich weiß nicht, wie ich das alles ausdrücken soll. Man kann das nicht mit den Worten beschreiben, die wir normalerweise benutzen.
In Kursk wird Vyacheslav Zavalny schwer am Kopf verletzt. Die Torturen sind aber nicht nur körperlich.
Um 6 Uhr morgens weg. Wir mussten die russische Hymne singen. Alle in Gefangenschaft singen die russische Hymne. Da waren noch mehr Lieder, die hatten eine Aufnahme. Man musste die Texte lernen und dann singen. Es ging darum, uns zu verspotten. Wer nicht sang, wurde geschlagen. Man hat uns jeden Tag geschlagen in Kursk.
Vyacheslav Zavalny glaubt, die Brutalität gegenüber Ukrainern sei deshalb so groß, weil viele Russen nicht verstehen, warum sie bei der Invasion nicht mit Blumen begrüßt wurden. Dabei hatten die Staatspropaganda und die militärische Führung den Soldaten doch genau das verheißen. Die Ukrainer seien glücklich, wenn sie vom angeblich faschistischen Regime in Kiew befreit würden. Vyacheslav Zavalny erinnert sich an einen, der ihn verhört hat.
Перше, що він сказав, як ви можете нам сопротивлятися? Як?
Das erste war, wie könnt ihr uns nur Widerstand leisten? Wie kommt ihr nur darauf? Das ist dieser Chauvinismus, dieser Imperialismus, den ihnen das Fernsehen einbläut.
В нього портрет Сталіна. Ну, що у людини в голові?
Der sitzt in seinem Büro und da ist eine Büste Stalins, ein Porträt Stalins. Also was hat er im Kopf?
Für Stalin werden heute in Russland neue Denkmäler errichtet. Für die Ukrainer ist er nicht nur der sowjetische Diktator, der 1945 mit den Engländern, Franzosen und Amerikanern Hitler-Deutschland besiegte. Er ist auch der grausame Herrscher, der für die große Hungersnot der 1930er Jahre verantwortlich ist. Den Holodomor. Hunger. Heute eine Foltermethode gegenüber ukrainischen Gefangenen. Die ukrainischen Behörden stellen bei Freigelassenen regelmäßig Organschäden, Magenentzündungen oder Haar- und Zahnausfall durch Mangelernährung fest. Vyacheslav Zavalny wog nach 10 Monaten Haft nur noch 55 Kilogramm.
Це дуже тяжко морально, це от голод. Голод, він від тебе не відходить.
Hunger ist moralisch sehr schwierig. Hunger verlässt dich nicht. Es gibt Menschen in der Gefangenschaft, die nur noch ans Essen denken. Wenn um dich herum nur noch Unsicherheit herrscht, dann zieht man sich in seine Kindheit zurück. Und jeder hat etwas erzählt, von der Oma, die Paprika eingemacht hat. Und du versuchst mental, gedanklich abzuschalten, nicht ans Essen zu denken.
Am 8. Januar 2023 kam Vyacheslav Zavalny frei, als 50 ukrainische Kriegsgefangene und Zivilisten gegen 50 russische Soldaten in ukrainischer Gefangenschaft ausgetauscht wurden. Bis Ende 2024 sind erst 168 ukrainische Zivilisten von Russland freigelassen worden. Vyacheslav Zavalny kam nach Berlin, sobald es seine Gesundheit erlaubte. Dorthin hatten es seine Frau und sein Sohn aus Mariupol geschafft. Der Mechaniker hat Arbeit gefunden, Alltag. Aber die Zeit der Gefangenschaft lässt ihn nicht los.
Ich habe das alles der ukrainischen Staatsanwaltschaft erzählt. Und natürlich habe ich das auch hier zu Protokoll gegeben. Wir kennen die Namen der Täter. Ich will sie bekannt machen, auf der ganzen Welt. Ich will einen Film machen. Ich will dazu beitragen, auf die Frage zu antworten, wie es sein kann, dass man im 21. Jahrhundert einen Menschen stehlen kann, aus seinem Land entführen, foltern kann. Schauen Sie, was macht Russland? Die Welt muss sich klar sein, in wessen Nachbarschaft wir leben.
In der Ukraine laufen Ermittlungen gegen russische Tatverdächtige. Und in Deutschland gibt es ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren. Das heißt, Menschen wie Wjatscheslaw Sawalny können beim Bundeskriminalamt ihre Aussagen machen. So werden Beweise gesichert, um sie später in Kriegsverbrecherprozessen zu verwenden. Die Suche nach Gerechtigkeit ist Antrieb für Wjatscheslaw Sawalny. Ohne dass er weiß, wie das Geld für seinen Film zusammenkommen soll. Aber von finanziellen Problemen will er sich nicht bremsen lassen. Genauso wenig wie seine Tochter, Karina Djatschuk. Sie lebt in der Ukraine und hat dort etwa 350 Familien zusammengebracht, die sich für ihre Verwandten einsetzen, die Russland widerrechtlich gefangen hält. Auch ihre Initiative finanziert sich nur durch Spenden, privat organisiertes Handeln gegen die staatliche Militär- und Propagandamaschine Russlands. Gerade im Mai versucht Russland, sich mit dem Gedenken an den Sieg der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg in ein moralisch gutes Licht zu rücken und daraus eine Begründung für den Krieg gegen die Ukraine zu ziehen. Das wollen viele Ukrainer so nicht stehen lassen. Deshalb nutzen sie große und kleine Aktionen, um den verbrecherischen Charakter des russischen Angriffskriegs bloßzustellen.
Wir versuchen natürlich damit auch dem russischen Regime zu vermitteln und zu zeigen, das geht nicht unbemerkt vorbei. Ihr könnt nicht eine unbestimmte Anzahl von Menschen verschleppen und inhaftieren. Ihr müsst damit rechnen, dass wir das auf dem Schirm haben und dass ihr dafür, wenn der Krieg dann endet, auch dafür verfolgt werdet.
Auf das Schicksal ukrainischer Zivilgefangener aufmerksam machen. Das möchte auch Ira Ganzhorn von der Menschenrechtsorganisation Libereco in Berlin. Im Frühjahr 2025 haben sie und ihre Kolleginnen 16 Fälle für eine öffentliche Postkartenaktion ausgewählt. 20 Leute haben sich versammelt, um den Gefangenen eine Karte zu schreiben. Ganz einfach ist das aber nicht, erklärt Xenia.
Und dann haben wir ein paar Beispiele, wie kann man diese Briefe schreiben. Alles muss natürlich auf Russisch geschrieben.
Was?
Alles muss auf Russisch. Ja, wir haben aber. Ja, das verstehen wir, deshalb haben wir.
Ich kann kein Russisch.
Ja, aber ich glaube dann.
Ich muss kein Russisch können.
Es ist okay, Sie können das einfach aufschreiben. Es gibt also 5 Beispiele, was Sie schreiben können. Die sind hier.
Ich sende Ihnen Licht und Hoffnung. Die Gerechtigkeit wird siegen. Sie sind nicht alleine.
Wir machen uns Sorgen um Sie und Ihre Gesundheit. Passen Sie auf sich auf. Viele Menschen warten auf Ihre Befreiung.
Libereco hat an diesem Tag einen besonderen Gast eingeladen. Maxim Butkevich, einen der bekanntesten ukrainischen Menschenrechtler. Er war selbst 2 Jahre in russischer Gefangenschaft, allerdings als Soldat. Weil er der Meinung ist, wer die Angegriffenen nicht verteidigt, mache sich mitschuldig, hatte sich der überzeugte Antimilitarist gleich nach der russischen Invasion den ukrainischen Streitkräften angeschlossen. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass so eine Aktion etwas bewirkt.
Als ich die ersten Postkarten aus Berlin erhielt, war das schockierend für die Wärter und Mitgefangenen. Aus Deutschland? Wer schreibt dir aus Deutschland? Im Grunde war es wie ein materielles Zeichen für ein Wunder. Das änderte das Verhalten der Wärter und der Verwaltung. Ich denke, sie verstanden, dass du vorsichtiger behandelt werden solltest. Und das Allerwichtigste für Gefangene, zu wissen, dass sie nicht vergessen sind. Das hilft wirklich. Alles andere kommt danach.
Maxim Butkevich setzt sich schon seit der Besetzung der Krim 2014 für ukrainische Zivilisten in russischer Gefangenschaft ein. Er erzählt denen, die zur Postkartenaktion gekommen sind, von der Gefangenschaft.
Physiological things are Physiologische
Dinge werden viel stärker beachtet als in Freiheit. Hunger, Schmerzen, Gerüche, all das. Es war interessant zu verstehen, dass Menschen extrem zerbrechlich sind und gleichzeitig können sie stärker sein, als man annimmt.
At the same time, they can be more resilient than it is usually thought. The feeling that you are not in control.
Das Gefühl, dass du nicht die Kontrolle über deinen Körper hast, dass jemand anderes dich kontrolliert, war für mich die erste greifbare Form von Gewalt. Mir wurde klar, dass es bei Gewalt nicht darum geht, etwas zu zerstören, sondern darum, einen Menschen in ein Objekt zu
verwandeln.
Ich habe hier eine Karte, auf der Licht ist, die Sonne, Frühling. Vielleicht bringt das ein bisschen Glück, Freude und Hoffnung. Bisher dachte ich, naja, das sind bloß Postkarten. Aber jetzt weiß ich, dass das eine wichtige Verbindung zur Welt und zur Freiheit ist.
Eine andere Frau sagt:
Ich komme aus der DDR und dort gab es auch politische Gefangene. Und ich weiß von Menschen, die dort im Gefängnis saßen, dass jedes Lebenszeichen von außen wichtig ist. Aber es ist auch wichtig für die Wärter und für die Gefängnisleitung, weil die sehen, dass es eben nicht stimmt, dass diese Menschen vergessen sind.
An diesem Tag werden mehr als 50 Postkarten geschrieben. Die Post geht unter anderem in Lager im zentralrussischen Wladimir, aber auch in den hohen Norden nach Murmansk oder ins sibirische Altaigebiet. Die ukrainischen Behörden haben bisher über 100 Orte identifiziert, an denen ukrainische Zivilisten in Russland und den besetzten ukrainischen Gebieten inhaftiert sind. Ob die Karten die Gefangenen erreichen und wann? Niemand kann das sagen. So wie Lyusjena Sinovkina nicht sagen kann, ob und wann ihre Post bei ihrem Mann Kostjantin ankommt, oder seine Briefe an sie aus dem Gefängnis im russischen Rostow am Don. Er schreibt, er habe Probleme mit den Augen, mit dem Rücken. Bei einem Gerichtstermin hat er seinem Anwalt ein Bild gezeigt, das er für seine Frau gezeichnet hat. Der hat es abfotografiert und ihr geschickt. Sie hat es ausgedruckt, eingerahmt und in ihrer Wohnung aufgehängt.
Kostja hat einfach gemeinsame schöne Momente gemalt, Ziele und Wünsche für die Zukunft. Zum Beispiel hat er so die Torte gemalt, weil er meine Torte, die ich backe, koche, sehr gerne isst. Und Kostjas Mama backt sehr, sehr leckere Brötchen und das hat er Kostja auch gemalt. Ich verstehe das momentan, das ist wie ein Traum für Kostja. Und dann hat Kostja auch zum Beispiel viele Menschen gemalt und er hat das so geschrieben, so Menschen. Weil ich schreibe Kostja sehr oft, wie viele Menschen, wie viele Leute uns unterstützen. Hier gibt es so wirklich viele, viele Herzen. Und er schreibt so in jedem Brief und auf diesem Bild auch. Also bis gleich und wir sehen uns bald.
Derweil gehen die Verhaftungen von Zivilisten weiter. Manche werden freigelassen, andere werden zur Zwangsarbeit eingesetzt, auch für die russische Armee. Andere sterben. Manchmal bekommt die Ukraine ihre Leichen überstellt. In den internationalen Gesprächen über eine Waffenruhe oder die Frage, wem die besetzten ukrainischen Gebiete nach dem Krieg gehören sollen, kommt eines nicht vor, sagt die ukrainische Kommunikationsexpertin und Menschenrechtlerin Marina Hovorukina.
Ich habe in keinem Dokument, bei keinen Verhandlungen den Punkt gesehen, dass die Menschen freigelassen werden müssen. Die Menschen sind das Wichtigste, worüber wir nachdenken müssen. Die Menschen in Gefangenschaft, die Menschen, die sich jetzt in den besetzten Gebieten befinden, sie müssen an erster Stelle stehen. Aber leider ist das bei allem, was wir jetzt sehen, nicht so.
Verhaftet, verschleppt, verschwunden. Ukrainische Zivilisten in russischer Haft. Sie hörten eine Sendung von Jürgen Buch. Es sprachen Mirko Böttcher, Gilles Chevalier, Uta Maria Torp und der Autor. Ton Nina Kluge. Redaktion Anne Winter. Regie Roman Ruthardt.